Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ihr Kinderlein kommet. Gerade zur Weihnachtszeit wird vielen Frauen und Paaren ja die Frage gestellt, wann es denn endlich soweit sei. Also mit dem Nachwuchs. Doch nicht alle Frauen wollen Kinder und nicht alle, die wollen, können Kinder bekommen. Und manchmal sind es einfach die Lebensumstände, die den aktuellen Zeitpunkt unmöglich für Familiengründung erscheinen lassen. Doch das Kinderkriegen aufzuschieben, das ist nur bedingt möglich. Außer man hilft ein bisschen nach. Immer populärer wird eine Methode namens Egg Freezing, das Einfrieren von Eizellen. Wir sprechen heute darüber, was es mit Egg Freezing auf sich hat und warum das ausgerechnet in Österreich gar nicht so einfach ist. Pia Kruckenhauser aus der Standard Gesundheitsredaktion. Ich glaube, wir haben alle so ungefähr eine Vorstellung vom Eizellen einfrieren. Man hat es zumindest schon mal gehört und vielleicht so ein bisschen ein Bild im Kopf. Aber klär uns doch mal auf. Was genau passiert denn da?
Die Kryokonservierung der Eizellen, das Einfrieren der Eizellen, das bedeutet, dass man die nicht befruchtete Eizelle bei ungefähr minus 180 Grad tiefkühlt. Und dafür muss man die Eizellen einmal bekommen. Und dieser Schritt schaut genauso aus wie bei jeder künstlichen Befruchtung oder Kinderwunschbehandlung für die In-vitro-Fertilisation. Da spritzt sich die Frau etwa über 14 Tage täglich Hormone. Damit können möglichst viele Eizellen heranreifen. Nur kurz zur Erklärung, in jedem weiblichen Zyklus reifen viele Eizellen heran, aber nur ein oder zwei reifen so vollständig aus, dass sie quasi springen, wie man das nennt. Mit der hormonellen Stimulation sorgt man einfach dafür, dass möglichst viele dieser heranreifenden Eizellen das maximale Reifestadium auch tatsächlich erreichen. Und wenn das soweit ist, das wird immer kontrolliert, gibt es einen Eingriff, da saugt man diese Eizellen dann sehr schonend ab. Und bei einer In-vitro-Fertilisation würde man diese Eizellen nun befruchten und bei der Kryokonservierung friert man sie eben ein. Diese Technologie ist dabei noch gar nicht so alt, die gibt es so seit knapp 10 Jahren. Also man konnte die Eizellen schon vorher einfrieren, aber das war sehr unsicher, weil bei dieser Technologie die allermeisten Eizellen zerstört wurden. Man muss sich vorstellen, da ist Wasser drin oder eine Flüssigkeit in den Eizellen und beim Tieffrieren entstehen dann Eiskristalle und die beschädigen den Kern und damit wird dann die Eizelle unbrauchbar, weil sie so beschädigt ist. Und dann hat man so eine Art Schockgefrierung in einem speziellen Nährmedium entwickelt, das dieses Problem verhindern soll. Das gelingt es also viel besser. Trotzdem ist es nach wie vor die bessere Variante, bereits befruchtete Eizellen zu kryokonservieren. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn man auch den entsprechenden Partner hat dafür in Österreich.
Das führt uns gleich schon zur nächsten Frage. Du hast dich nämlich mit einer speziellen Form des Eizelleneinfriers beschäftigt, nämlich dem Social Egg Freezing. Was bedeutet das denn?
Das bedeutet, dass man die Eizellen so als eine Art Versicherung, sage ich jetzt mal, einfriert, und zwar ohne medizinischen Grund. Damit verlängert man potenziell die eigene Fruchtbarkeit und kann womöglich auch noch in den 40ern gut schwanger werden, weil man eben diese jüngeren Eizellen hat. Man muss sich überlegen, die Eizellen sind ja alle schon angelegt im Körper einer Frau, wenn sie auf die Welt kommt. Und die sind auf den Eierstöcken. Und ab der Pubertät, also ab der Geschlechtsreife, beginnen dann in jedem Zyklus Eizellen heranzureifen. Und die biologische Hochphase der Eizelle, dann, wenn sie die beste Qualität hat, ist zwischen ungefähr 15 und 25 Jahren. Und die Qualität wird dann permanent schlechter. Und das führt dazu, dass statistisch gesehen mit 35 die Hälfte der Eizellen, die noch vorhanden sind, genetisch defekt sind oder von der Qualität her nicht gut genug, dass aus ihnen auch ein Kind werden kann. Das ist auch der Grund, warum man, wenn man das macht, eigentlich die Eizellen sehr früh einfrieren sollte, weil sie dann einfach eine bessere Qualität haben.
Das ist also sozusagen diese biologische Uhr, die da in uns tickt, wenn man es so nennen möchte.
Genau. Das heißt, man friert die Eizelle ein, weil man einfach diese Versicherung haben möchte. Man friert sie nicht ein, weil man zum Beispiel eine Erkrankung hat, zum Beispiel eine Krebserkrankung, die dann behandelt würde, eine Chemotherapie oder auch eine Bestrahlung in diesem Bereich, würde ja die Eierstöcke schädigen. Und dann könnte man womöglich keine Kinder mehr bekommen. Und dann ist es auch schon länger ein übliches Prozedere, aber beim Social Egg Freezing friert man die Eier eben ausschließlich aus sozialen Gründen ein, also aus gesellschaftlichen, aus individuellen Gründen und nicht aus gesundheitlichen.
Okay, das heißt also einfach, ich möchte vielleicht irgendwann Kinder haben, bin aber jetzt, wo meine Eizellen am Höhepunkt quasi sind, noch nicht bereit dazu oder die Umstände passen einfach nicht und aus Sicherheit möchte ich die einfrieren lassen.
Genau.
Wir sind in Österreich, Pia. Geht das denn bei uns so einfach?
Nein, in Österreich ist das nicht erlaubt. Also es ist aus medizinischen Gründen erlaubt, da sehr wohl, aber eben nicht aus persönlichen Gründen. Und das ist sehr erstaunlich, muss man schon sagen, weil sich die Bioethikkommission, das ist ein Beratungsgremium des Bundeskanzlers, die hat sich öfter und mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass alleinstehende Frauen den Zugang zur Reproduktionsmedizin bekommen sollen. Man muss dazu sagen, es gibt ja nicht nur das Social Egg Freezing, sondern es gibt auch die Möglichkeit der Samenspende. Nur in Österreich dürfen eben alleinstehende Frauen weder ihre Eizellen einfrieren lassen, ohne medizinischen Grund, noch dürfen sie eine Samenspende bekommen. Also sie sind de facto von der Reproduktionsmedizin ausgeschlossen, wenn sie keinen notariell beglaubigten Partner haben. Das wurde eben 2015 beschlossen, da hat man das Reproduktionsgesetz neu ausgearbeitet und beschlossen. Und das war in sehr vielen Teilen sehr fortschrittlich. Zum Beispiel dürfen seither lesbische Paare ein Kind bekommen, gemeinsam mit Reproduktionsmedizin. Es darf da embryogenetisch untersucht werden. Da gibt es einige Dinge, die waren damals sehr fortschrittlich. Aber genau diesen Bereich, also die alleinstehende Frau, die hat man ausgeschlossen. Und das ist eigentlich seltsam. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Bioethikkommission das eben nicht so empfohlen hat.
Trotzdem, wenn man sich so ein bisschen umhört, dann steigt, glaube ich, schon das Interesse am Einfrieren von Eizellen, oder?
Durchaus, ja. Wenn es auch in Österreich keinen großen Diskurs darüber gibt, weil das eben ohnehin nicht möglich ist. Aber diesen Diskurs gibt es und international ist er viel größer. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Alter der Frau einer der Hauptgründe ist, warum sie nicht mehr schwanger wird. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe. Und eines möchte ich ja auch gleich dazu sagen, die Männer sind genauso oft der Grund wie die Frau, warum eine Schwangerschaft nicht klappt, also in einer Partnerschaft. Man weiß nämlich, dass die Qualität der Spermien über die breite Bevölkerung gesehen seit den 1970er Jahren um etwa die Hälfte schlechter geworden ist. Das ist gut untersucht, gibt es zahlreiche Studien dazu, wir haben auch schon berichtet. Das heißt, wenn man jetzt bei der IVF-Behandlung, bei der Kinderwunschbehandlung schaut, wo ist der Grund, dann sind es genauso oft die Männer wie die Frauen. Kleiner Sidestep. Es ist einfach so, die realen Lebensverhältnisse haben sich verändert. Männer und Frauen fühlen sich später bereit, Eltern zu werden. Beziehungen halten oft nicht mehr ein ganzes Leben, auch weil Trennung viel leichter möglich ist heutzutage. Aber sehr oft enden Beziehungen dann, wenn die Frau sich dem Ende ihrer reproduktiven Phase nähert. Das heißt, dann hat die Frau keinen passenden Partner und sie kann nicht schwanger werden oder sie wollte einfach aus beruflichen Gründen nicht so bald Mutter werden. Aber es gibt auch noch andere Gründe und die sind schon sehr schwerwiegend, und zwar finanzielle Unsicherheit. Es ist ja tatsächlich so, dass immer mehr junge Menschen prekäre Arbeitsverhältnisse haben, Kettenverträge, die Karrierekurve ganz anders aussieht als noch vor 30, 40 Jahren. Und früher war ja klar, man steigt in den Beruf ein, man baut Haus, man gründet eine Familie. Das war so eine Abfolge. Das geht aber nicht, wenn man nicht weiß, ob man im nächsten Jahr noch den gleichen Job hat. Und dadurch entsteht eine Unsicherheit. Das heißt, man kann sich kein Haus, keine Eigentumswohnung leisten. Man verschiebt auch den Kinderwunsch. Und das ist eine etwas diffuse Gemengelage, die dann in ihrer Gesamtheit dazu führt, dass die Menschen einfach später Kinder bekommen.
Du hast ja auch mit Personen gesprochen, die so eine Behandlung durchführen haben lassen. Was haben denn die gesagt über ihre Motivation?
Die sehen das wirklich als eine Art Versicherung und als eine Möglichkeit, die reproduktive Phase zu verlängern. Da spielen natürlich sehr viele Emotionen hinein. Generell ist das Thema Kinderwunsch, Eltern werden ja sehr stark emotional behaftet. Und dadurch ist es eben auch schwer, da konkret das auf den Punkt zu bringen. Aber es ist dieses Gefühl, dann habe ich noch eine zusätzliche Chance, das sehr stark da im Vordergrund steht. Man muss dazu sagen, dass die allermeisten Frauen sich das sehr genau überlegen, ob sie das machen. Das sind natürlich einerseits die Kosten, klar, aber die sind gar nicht so der Hauptgrund, warum man da so genau drüber nachdenkt, sondern es ist eher ein medizinischer Eingriff und da hängt eben ein ganzer Rattenschwanz von Fragen dran, wie überhaupt Mutterschaft aussehen kann und darum entscheidet das eigentlich niemand leichtfertig.
Werfen wir vielleicht einen kurzen Blick auf die Zahlen. Wie verbreitet ist es denn tatsächlich, Eizellen einfrieren zu lassen?
Also bei uns ist es natürlich sehr selten, weil es ja nur mit medizinischer Begründung möglich ist. Wie häufig es international ist, dazu gibt es keine klaren Zahlen. Es gibt wohl gewisse Gruppen, in denen das üblicher ist. Also wir sprechen da schon von Frauen, die beruflich ganz gut unterwegs sind oder die vielleicht eben in einem Startup arbeiten, vielleicht nicht den passenden Partner haben. Man muss natürlich auch das entsprechende Geld dafür haben. Das heißt, es ist ein Thema, aber es ist definitiv kein Massenphänomen.
Und weiß man auch von diesen Eizellen, die eingefroren werden, wie viele davon dann tatsächlich auch zum Einsatz kommen? Also wie viele sich irgendwann entscheiden, ja, jetzt möchte ich die verwenden?
In Wirklichkeit sehr wenige. Also man weiß, dass etwa 20% der Frauen auf ihre Eizellen zugreifen und dann entsteht aus etwa jeder fünften Eizelle tatsächlich ein Baby. Also wieder nur aus 20%. Dass nur so wenige Frauen auf die Eizellen zugreifen, das liegt daran, dass eben das eher eine Absicherung ist und nicht der fixe Plan dahinter steckt, das mache ich dann. Und dass dann von denen, die aufgetaut werden, wieder so ein starker Verlust ist, das liegt daran, dass von diesem Prozess vom Aufbauen bis zum tatsächlichen Baby sehr viele Schritte sind. Und da kann wirklich einiges schiefgehen. Und das erste Problem ist, dass man eben nicht sicher sein kann, dass die Qualität der Eizelle gut genug ist für eine Befruchtung. Weil ohne Befruchtung kann man das ja auch gar nicht untersuchen. Also es ist ein ziemliches Wabonkspiel auch.
Ist es denn jetzt eigentlich auch aus medizinischer Sicht gefährlich für die Frau?
Jein. Also an sich ist es ein vielfach erprobtes Prozedere. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es der gleiche Prozess ist wie der, der für die In-vitro-Fertilisation nötig ist. Aber es kann natürlich bei jedem medizinischen Eingriff ein Problem auftreten. Die Hormone sind ein ziemlicher Hammer in der Zeit der Stimulation. Es kann zu Reaktionen an der Einstichstelle kommen, die werden ja gespritzt, diese Hormone. Und dann gibt es auch die Gefahr der Überstimulation. Dann bildet sich Wasser in den Eierstöcken, das kann zu Entzündungen führen. Aber grundsätzlich wird in der Zeit ja eigentlich ein täglicher Ultraschall gemacht, um genau das zu kontrollieren. Und tatsächlich kommt es sehr, sehr selten vor. Es gibt aber Fälle von fahrlässiger Überstimulation, die hat es gegeben und die wird es auch wieder geben. Und das passiert vor allem dann, wenn Frauen stimuliert werden, weil sie ihre Eizellen spenden. Also weniger beim Social Egg Freezing. Es gibt ja in einigen Ländern die Möglichkeit, dass man gegen Geld Eizellen bekommen kann. In Österreich darf man das nur freiwillig spenden. Aber es gibt diese Möglichkeit und junge Frauen nutzen natürlich diese Möglichkeit, weil viele brauchen das Geld. Und dann kann es eben sein, dass aus wirtschaftlichen Gründen hier eine Überstimulation gefördert wird und das kann dann problematisch sein. Für die Eizellreserve selbst besteht keine Gefahr, weil es ist auch etwas, was sich viele denken, wenn ich das jetzt mache, verliere ich dann ganz viele Eizellen. Ich habe ja auch schon gesagt, in jedem Zyklus reifen viele Eizellen heran, die dann aber nicht alle springen. Und durch diese Stimulation passiert einfach nur, dass diese Eizellen, die da heranreifen, dass von denen möglichst viele das volle Reifestadium erreichen. Wäre das nicht der Fall, würden sie trotzdem absterben. Also man gibt da nicht extra Eizellen ab, die man sonst noch hätte.
Du hast schon Kosten angesprochen. Wie teuer ist denn Egg Freezing eigentlich?
Genaue Preise sind da nicht bekannt. Also das variiert auch von Fruchtbarkeitsklinik zu Fruchtbarkeitsklinik, aber man muss schon mit mehreren tausend Euro rechnen. Eine Frau, mit der ich gesprochen habe, hat in München etwa 6.000 Euro dafür bezahlt. Also das ist schon einiges. Es gibt natürlich Länder, wo das günstiger gemacht wird. Muss man sich halt immer überlegen. Aber in den USA zum Beispiel, weiß ich, ist es deutlich teurer. Da kostet es schon mal 15.000 Dollar und mehr. Und dann kommt auch noch die jährliche Lagerungsgebühr dazu. Also es ist ja überall so. Und das kann dann je nach Land, je nach Fruchtbarkeitsklinik auch noch mal einige 100 Euro pro Monat sein. Ob das bezahlt wird in manchen Fällen, das kann ich so nicht sagen. Das ist ganz individuell von Land zu Land verschieden.
Von der Gesundheitskasse meinst du?
Genau, ob das von der Gesundheitskasse bezahlt wird oder von den Gesundheitsinstitutionen. Das ist in jedem Land anders, sehr individuell geregelt. Ich weiß nur, dass man in Frankreich sehr ausführlich darüber diskutiert hat. Und das ist meines Wissens das einzige Land, wo auch das Social Egg Freezing bezahlt wird, weil die gesagt haben, das muss im Sinne der Gleichberechtigung jeder Frau möglich sein. Das ist an sich gut, aber dadurch ist die Nachfrage natürlich auch deutlich größer als in anderen Ländern. Und in Frankreich gibt es auch eine Wartezeit, 2 bis 3 Jahre, bis man das wirklich machen kann auf Staatskosten.
Aber es klingt jetzt auch für mich so ein bisschen, vor allem wie du vorhin gesagt hast, 15.000 Euro in den USA kann das schon mal kosten. Ein bisschen nach Cash-Cow für die Anbieter, oder?
Natürlich, das ist schon so. Also das muss man ganz klar sagen. Und gerade im internationalen Bereich gibt es da so einen Trend bei Fruchtbarkeitskliniken. Also die vermarkten das auch durchaus sehr lifestyleig. In England etwa gibt es Cocktailpartys mit Häppchen, das hat meine Experte, mit der ich gesprochen habe, erzählt, die eben Britin ist. Da werden Cocktailpartys veranstaltet, da gibt es dann Drinks und Häppchen und die Frauen können einen gratis Fruchtbarkeitstest machen. Und eben sehr lifestyleig, dann spricht man darüber, was es für Möglichkeiten bietet, aber die Risiken werden halt nur am Rande thematisiert. Und das ist natürlich ein Problem. International gibt es dann auch den Trend, dass vor allem im Technologiebereich Firmen Frauen das anbieten, die in Führungspositionen sind. Und da entsteht natürlich auch ein gewisser Druck, der ist irgendwie subtil. Da wird dann nicht gesagt, du darfst nicht schwanger werden, sondern erst später. Aber gleichzeitig wird natürlich erwartet, dass man den Job an erster Stelle steht, weil man hat ja jetzt eh diese Versicherung. Das ist so die eine Seite. Auf dieser Ebene ist das ein Druckmittel. Und dann gibt es noch eine ganz andere harte wirtschaftliche Komponente, dass es international einen Trend gibt, weil eben in der Fruchtbarkeit so viel Geld ist, in der Kinderwunschbehandlung, dass Fruchtbarkeitskliniken von Private Equity Fonds aufgekauft werden, weil die wissen, da steckt Geld drinnen, die steigern dann den Wert, indem sie mehrere Kliniken kaufen und zusammenlegen, einen großen Cluster bilden und die dann gewinnbringend wiederverkaufen. Und es gibt Untersuchungen, das weiß ich eben auch von dieser britischen Forscherin, die seit ungefähr 15 Jahren in diesem Bereich intensiv forscht. Und der hat erzählt, da gibt es dann schon die Tendenz, man weiß, dass das in so Private Equity geführten Kinderwunschkliniken zusätzliche Dienste angeboten werden, die nicht nötig sind, aber die man bezahlen muss, etwa zum Beispiel, das ist jetzt nicht beim Social Egg Freezing, aber man kann dann, wenn das Ei befruchtet ist, mit Kamera zuschauen, wie es sich die ersten 3 Tage entwickelt, solche Dinge. Für die muss man zahlen, aber die bringen gar nichts, weil es ändert nichts am Ergebnis, gar nichts. Und also da gibt es eine Tendenz, die durchaus bedenklich ist.
Das erinnert mich ein bisschen, ich habe vor kurzem einen Film gesehen, das war schon ein bisschen weiter, da ging es darum, dass man schon eine künstliche Gebärmutter hatte und dem Kind so zuschauen konnte, wie es außerhalb.
Ja, da gibt es so, wir haben auch schon darüber berichtet im Haus, also da gibt es so Zukunftsvisionen. Mal schauen, ob das wirklich so wird. Also es wird dann ja doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und man darf nicht vergessen, Schwangerschaft, Fortpflanzung ist ein extrem emotionales Thema. Ich glaube, man muss schon sehr abgebrüht sein, ein ziemlicher Technikfreak, dass man diesen Prozess nach außen verlagert.
Es ist auf jeden Fall ein emotionales Thema, gerade Reproduktion. Denken wir zum Beispiel an die Debatte rund um Schwangerschaftsabbrüche. Gibt es so eine Debatte auch in Bezug auf das Einfrieren von Eizellen?
Natürlich insofern, als dass es da sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie Familie aussehen soll. Vor allem konservativere Gruppen sehen ja oft die Kernfamilie in Gefahr, also Vater, Mutter, Kind. Und die finden es auch sehr problematisch, dass Menschen später Eltern werden. Die gehen aber nicht diese strukturellen Probleme an, die dazu führen, dass Menschen später Eltern werden, sondern sie kreieren eine Stimmung oder erzeugen eine Stimmung, ja, ein Gefühl, dass Frauen die Möglichkeit nimmt oder nehmen soll, selbst über ihre Fruchtbarkeit zu entscheiden. Sie schaffen eine Stimmung, in der junge Mutterschaft und traditionelle Werte propagiert werden. Man denke da nur an die Abtreibungsdebatte in den USA oder der Trend der Tradwife kommt auch aus diesem Eck, also der traditionellen Frau, der ja auf Social Media sehr verbreitet ist. Das ist also ein sehr gesellschaftspolitisches Thema und dass da einfach auf dem Körper und der Selbstbestimmung der Frau verhandelt wird. Aus ethischer Sicht gibt es nämlich gar kein Problem. Das hat die Bioethikkommission ganz klar und mehrfach festgestellt. Wenn man alleinstehenden Frauen nicht erlaubt, über ihre eigene Reproduktion zu bestimmen, dann ist das einfach eine strukturelle Benachteiligung und ein Eingriff in die körperliche Autonomie. Und dann gibt es noch dieses Argument, ein Kind braucht ja beide Eltern und das ist so wichtig für die Entwicklung, das führt sich ohnehin ad absurdum. Man muss ja nur schauen, wie es in der Welt zugeht, also wie die Familienkonstellationen sind. Und Tatsache ist, Frauen haben immer schon alleine Kinder aufgezogen, weil sie verwitwet waren, weil sie ein uneheliches Kind hatten, weil der Mann sich verdünnisiert hat. Aber auch heute, Paare trennen sich, das ist einfach so. Oder der Vater bekennt sich nicht zum Kind. Oder es gibt ja auch die umgekehrte Variante, dass die Mutter weg ist und der Vater das Kind alleine aufzieht. Also nur weil beide Eltern präsent sind, heißt das noch lange nicht, dass das Kind besser dasteht. Und Frauen, die sich dafür entscheiden, alleine ein Kind zu bekommen, haben sich das in aller Regel wirklich gut überlegt. Das zeigen alle Studien dazu und das kann ich auch für alle Frauen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, und ich habe schon mit einigen gesprochen, die haben das, so eine Entscheidung oder den Wunsch zu dieser Entscheidung ganz bewusst sich überlegt und durchgedacht.
Pia, der Druck, der auf Frauen lastet, dass sie unbedingt Kinder bekommen sollen, der ist ja nach wie vor enorm. Viele spüren das jetzt vielleicht auch über die Feiertage, wenn man wieder mit der Familie zusammenkommt und der Verwandtschaft. Trotzdem wollen sie natürlich auch selbstbestimmt entscheiden, wann und ob sie überhaupt Kinder bekommen wollen. Was würdest du sagen, ist Social Egg Freezing da vielleicht ein Symptom dafür, dass unsere Körper nicht mehr mit unseren realen Lebensumständen mithalten können?
So mithalten würde ich nicht sagen, weil das klingt ja fast so, als würde der Körper versagen und das ist ja nicht der Fall. Aber es ist einfach so, dass unsere Lebensrealität sich einfach enorm verändert hat. Sie ist ganz anders als noch vor 50 oder womöglich sogar vor 100 Jahren. Man darf da nur eines in dieser Debatte nicht vergessen. Früher haben die Frauen deshalb so viele Kinder bekommen, weil es erstens keine Verhütung gab. Also man konnte gar nicht selbst entscheiden oder die Verhütungsmöglichkeiten, die es gab, waren sehr begrenzt. Und dann waren viele Kinder ja auch eine Art Versicherung, weil es sind ja enorm viele Babys oder kleine Kinder, also wirklich im Kleinkindalter gestorben, weil es so viele medizinische Möglichkeiten, die wir heute haben, einfach nicht gab. Da gab es Familien, da hatten Frauen, die hatten 10 oder 12 Kinder und kein einziges davon wurde erwachsen. Das war nichts Ungewöhnliches. Und Familien, die dann irgendwie 7, 8 Kinder hatten, die auch alle erwachsen wurden, das war eher die Ausnahme. Und in unserer Gesellschaft sterben heute fast keine Kinder mehr, weil wir eben so viele medizinische Möglichkeiten haben. Deshalb muss man auch nicht mehr 10 bekommen. Und es ist einfach schon sehr absurd, ein Familienbild zu propagieren, das aus einer Zeit stammt, in der so viele Voraussetzungen einfach grundlegend anders waren als in unserer Zeit. Und insofern muss man da einfach eine Neubewertung vornehmen.
Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Gedanke, den man sich mitnehmen kann. Nur weil Dinge schon sehr lange gelten oder sich jemand mal vor langer Zeit überlegt hat, heißt es nicht, dass die noch in unsere heutigen Umstände passen. Vielen Dank dir, liebe Pia Kruckenhauser, für das spannende Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Wir machen jetzt gleich noch mit der Meldungsübersicht weiter und sprechen unter anderem über den sozusagen Showdown in den Koalitionsverhandlungen. Wenn Ihnen die Folge Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast am besten, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn Sie uns nette Bewertungen oder auch einen Kommentar hinterlassen. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, kurz vor den Feiertagen wird es nochmal spannend in der österreichischen Innenpolitik. Seit 12 Uhr laufen wieder Gespräche über eine mögliche Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Und diesmal geht es ums Eingemachte. Es soll eine Entscheidung fallen, ob überhaupt noch weiterverhandelt wird oder die Dreierkoalition vom Tisch ist. Noch immer ist die Frage nach dem Budget ungeklärt. Und ohne das lassen sich auch keine großen Reformen festlegen. Unter den Verhandlern soll der Frust daher schon ziemlich groß sein. Die heutigen Gespräche wurden mit Open End angesagt. Sobald sich etwas tut, lesen Sie das aber auf der Standard.at. Zweitens, der Motorradhersteller KTM wird erst einmal in Eigenverwaltung weitergeführt.
Das hat am Freitag das zuständige Insolvenzgericht entschieden. Die KTM AG hat Schulden von 1,8 Milliarden Euro und meldete vor wenigen Wochen Insolvenz an. Obwohl die Nachfrage gesunken war, hat KTM 2023 die Produktion normal aufrechterhalten. Und nun sollen 265.000 Motorräder einfach auf Lager liegen. Das Unternehmen kann bereits seit November keine Gehälter mehr auszahlen. 300 MitarbeiterInnen müssen gekündigt werden. Mittlerweile sollen sich mehrere Investoren gemeldet haben, die bei KTM einsteigen wollen. Im Februar werden dann Gläubigerinnen und Gläubiger über den Sanierungsplan entscheiden. Und drittens, Google Street View hat mutmaßlich erstmals mitgeholfen, einen Mordfall aufzuklären. Vor einem Jahr ist in einer spanischen Ortschaft ein Mann verschwunden. Jetzt wurde bekannt, dass die Kamera eines Street View-Autos zufällig festgehalten hat, wie zwei Personen Päckchen mit einzelnen Körperteilen in ein Auto verfrachten. Mithilfe dieser Bilder konnte die Polizei auch ermitteln, dass die Leiche des Mannes auf einen Friedhof gebracht und dort vergraben wurde. Die zwei auf den Bildern zu sehenden Personen wurden verhaftet. Eine davon soll die Ehefrau des Opfers sein. Google Street View hat in der Vergangenheit schon öfters Hinweise auf Verbrechen liefern können, etwa bei Raubüberfällen oder Entführungen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der standard.at. Und wenn Sie die Standard-Podcasts gerne unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder als Standard-Unterstützerin oder Unterstützer. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Falls Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer und meine doch sehr angeschlagene Stimme und ich freue uns jetzt schon auf das Wochenende. Ich sage danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.